Kapital, der Wirtschaftspodcast.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Kapital, der Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur bei Kapital. Miele ist ohne jede Frage eine der stärksten deutschen Marken überhaupt. Dieses Haushaltsgeräte-Reich mit Hauptsitz in Gütersloh steht für ja sehr vieles, was über Jahrzehnte hinweg irgendwie immer mit deutschen Unternehmen verbunden worden ist. Langlebige, in der Regel ziemlich zuverlässige Geräte, die allerdings auch nicht ganz billig sind. Umso größer war vor diesem Hintergrund in diesem Land der Aufschrei, als sich Miele Anfang 2024 entschieden hat, einen Teil seiner Produktion nach Polen auszulagern. Das war ein Schritt, der immerhin so 700 Arbeitsplätze betroffen hat. Und es wurde damals ja weithin als Beleg für die Schwäche des deutschen Standorts gewertet, als weiterer Sargnagel für die Industrie in diesem Land und so weiter. Und wie immer das eigentlich in solchen Fällen ist, lohnt es sich einmal nachzufragen, was eigentlich der wirkliche Grund für diese Entscheidung gewesen ist und wie es jetzt weitergeht. Denn Miele hat interessanterweise auch verkündet, in Deutschland wieder ordentlich zu investieren. Und unter anderem darüber habe ich mit Markus Miele gesprochen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens und damit einer der Co-Chefs. Und, das hört man natürlich schon am Namen, er ist ein Urenkel des Firmengründers Karl Miele, der den Konzern Ende des 19. Jahrhunderts gemeinsam mit Reinhard Zinkern gegründet hat. Wie Sie gleich merken werden, fand das Gespräch in der Unternehmenszentrale von Miele in Gütersloh statt und natürlich standen um uns herum haufenweise Waschmaschinen. Wir sind heute mit dem Podcast zu Gast in Gütersloh. Vielleicht kurz, wenn man hier am Bahnhof ankommt, dann sieht man als erstes einen großen Miele-Schriftzug und ein Begrüßungswort. Wenn man hier über die Straßen läuft, sieht man überall Miele-Fahrzeuge. Und die Straße, in der wir jetzt sind, heißt auch Miele-Straße. Und ich darf herzlich im Podcast begrüßen Markus Miele, den geschäftsführenden Gesellschafter.
Hallo Herr Kreimeier, herzlich willkommen hier in Gütersloh.
Herr Miele, wir müssen vielleicht mal ganz kurz beschreiben, wie wir hier so sitzen. Das ist ja ein Raum, in dem Maschinen sind, von denen ich jetzt so gar nicht richtig einordnen kann, was das ist. Hier stehen auf jeden Fall große Waschmaschinen und es ist ein Ausstellungsraum in diesem Gebäude.
Genau.
Und
es
ist der Standort Gütersloh, an dem Sie schon seit über 100 Jahren produzieren.
Ja, richtig, genau. Also vielleicht einmal ganz kurz zurückgespult. 1899 ist das Unternehmen gegründet worden von meinem Urgroßvater Karl Miele. Deswegen auch Karl-Miele-Straße hier. Und der hat sich mit Reinhard Zinkern dann zusammengetan und haben die Firma gegründet. 1907 sind sie hier nach Gütersloh umgezogen. Hier gibt's eine entsprechende Bahnlinie, die Köln-Minner Eisenbahn, die damals sehr, sehr wichtig war für die Logistik. Und tatsächlich produzieren wir hier seit der Zeit auch die Waschmaschinen, also schon sehr, sehr lange.
Jetzt haben wir sozusagen eine ganz kurze Firmengeschichte von Ihnen bekommen.
Sorry.
Also wir halten fest, Miele produziert an diesem Standort schon seit über 100 Jahren.
Ja.
Wie sicher sind Sie denn, dass es auch in 100 Jahren noch so sein wird, dass Sie hier produzieren?
Also in 100 Jahren, das ist eine sehr gewagte Aussage.
Sagen wir 20.
Ich glaube, in 20 Jahren sind wir noch hier. Wenn ich überlege, wir investieren ja hier in Gebäude und Anlagen und die sollen sicherlich noch länger als 20 Jahre hier halten. Deswegen bin ich mir sicher, dass es diesen Standort auch in 20 Jahren noch geben wird. Was für Produkte und was wir hier herstellen werden, das könnte was anderes sein, weil wir beispielsweise, wenn man ins Museum geht, Miele hat sich auch immer gewandelt. Und die ersten Produkte, wenn man sich die Buttermaschinen anschaut, da stehen diese schönen Worte immer besser drauf. Das heißt, wir wollen besser werden, wollen besser sein. Und wir haben auch mal Fahrräder oder Motorräder hergestellt. Sogar 143 Autos haben wir gemacht. Das haben wir dann aber auch wieder sein lassen und dafür andere Produkte hergestellt.
Bevor wir zu den Miele-Autos kommen.
Ja, Entschuldigung.
Nein, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich muss gestehen, ich wusste das nicht. Der Hintergrund meiner Frage, was diesen Standort angeht, ist ja der, dass Sie sich entschieden haben, einen Teil Ihrer Produktion nach Polen zu verlagern. Mhm. Das hat für sehr viel Aufregung gesorgt, nicht nur in den Medien, sondern auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Sie haben auch in einem bestimmten Maß in Deutschland Stellen abgebaut. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass das dem Image Ihres Unternehmens geschadet hat? Das Miele ist ja fast ein Inbegriff eines deutschen Unternehmens, das auch auf deutsche Produktion immer Wert gelegt hat.
Ja, ich würde es aber auch umkehren, wenn ich mir heute anschaue, wo wir Umsätze machen, dann ist Deutschland der wichtigste Markt. aber mit knapp über 20% eben nicht mehr nur der allein entscheidende Markt. Das müssen wir also weltweit sehen. So, und natürlich hat uns die Wirtschaftslage allgemein, da muss man ja nur die Zeitungen aufschlagen, auch erwischt. Deswegen auch tatsächlich das Anpassungsprogramm, die Restrukturierung. Und dazu gehörten auch Verlagerungen. Es ist aber nicht so, dass wir das sozusagen out of the blue gemacht haben. Wir haben das den Mitarbeitern dann angekündigt, bin selber vor Ort gewesen, habe das gemacht. Das setzen wir jetzt auch um und mir ist wichtig, dass wir es sozialverträglich umsetzen und das machen wir jetzt auch. Fahren dieses Programm ab und das funktioniert auch gut. Gleichzeitig, was ich auch immer betone, wir wachsen weiter und das ist eigentlich das Wichtige, dass wir uns als Miele entsprechend weiterentwickeln können und weiter die Kunden auch begeistern können, selbst wenn das ein oder andere Mal als Anpassungsbedarf notwendig ist. Und vielleicht mal den Griff in die Geschichte. Ich habe ja angefangen mit Geschichte. Es gibt viele, viele Krisen, die wir durchlaufen haben, wo es auch Anpassungsbedarf gab. Stichwort Zweiter Weltkrieg, da war hier fast gar nichts mehr. 70er Jahre waren mal sehr schwer in Deutschland. Diese haben wir alle durchlebt und gemeistert. Und so werden wir auch diese Krise wieder durchmeistern.
Jetzt haben Sie gesagt, diese Krise, von der Sie sprechen, hat auch Miele getroffen. Jetzt gibt das Unternehmen ja in der Regel keine Zahlen raus, aber können Sie uns trotzdem vielleicht so ein bisschen ein Gefühl geben, was bedeutet das, wenn Sie getroffen werden?
Ja, also wir haben einen deutlichen Rückgang gespürt. Nach dem Corona-Hype gab es einen deutlichen Rückgang, weil dann viele Leute eben in das eigene Haus investiert haben. Man konnte ja nicht mehr reisen, wir erinnern uns vielleicht noch dran. Und dann gab es natürlich eine riesen Nachfrage nach Hausgeräten. Das hat nicht nur uns, das hat die gesamte Branche getroffen. Und wenn man dann natürlich eine neue Spülmaschine, eine neue Waschmaschine hat, dann muss man jetzt im nächsten Jahr nicht die nächste kaufen. Und das war ein deutlicher Rückgang, zweistelliger Rückgang in den Stückzahlen. Und das haben wir natürlich gemerkt in unseren Werken, das ist klar, und mussten deshalb auch anpassen.
Sie sprechen von einem zweistelligen Rückgang. Wenn man jetzt auf das vergangene Geschäftsjahr guckt, hat es ja, glaube ich, ein leichtes Umsatzplus gegeben. Ja. Aber die Stückzahlen sind ja nicht in die Höhe gegangen im Ganzen. Das heißt, das ist dann vor allem über den Preis gekommen.
Nee, Stückzahlen sind auch gewachsen. Nicht viel, aber sind auch gewachsen. Also Stückzahlen, es ist ein Preiseffekt. Inflation kommt ja auch dazu, klar, aber es ist auch ein Mengeneffekt. Und der verteilt sich eben ungleich auf die 48 Länder, in die wir liefern. Und dann haben wir noch weitere 50 Importeursmärkte, sodass es ungefähr 100 Länder gibt, wo man Miele kaufen kann.
Ich würde noch ganz gerne ein bisschen bei dem Wachstum bleiben, von dem Sie gesprochen haben. Sie haben ja auch jetzt, das ist ja auch kommuniziert worden, Sie haben sich ja entschieden, in Deutschland wieder zu investieren. Ich glaube, in einem Umfang von 500 Millionen Euro. Das klingt ja jetzt erstmal so, als hieße das, jetzt werden hier auch wieder Stellen aufgebaut. Aber das ist ja im Grunde genommen, ist das ja ein Strukturwandel, der da stattfindet. Ja. Also diese klassische Produktion wird ja dann doch eher zurückgefahren hier und das wird in andere Bereiche des Unternehmens investiert.
Ja, ich glaube, es ist überall. Also auch in der Produktion wird investiert, aber natürlich vor allen Dingen auch in Effizienzmaßnahmen. Das ist schon klar. Stichwort KI eröffnet neue Möglichkeiten, Automatisierung wird immer einfacher. Das ist eine Geschichte, aber natürlich, ein Produkt von heute ist ja nicht nur die Maschine selber, da gehört die App dazu, also das Ökosystem. Wir sitzen hier in dem Professional Showroom, darauf wollte ich eben noch zurückkommen. Ein Fünftel unseres Umsatzes ist Professional, das sind große Geräte, wie jetzt hier Waschmaschinen und Trockner aus Lehrte, aber bis hin zu Reinigungs- und Desinfektionsanlagen für Krankenhäuser. Und natürlich braucht man auch das Digital Backbone dazu. Das heißt, die Menschen, die wir heute einstellen, das sind nicht mehr ganz klassisch nur die Mitarbeiter, die in der Endmontage arbeiten. Das gibt's nach wie vor, aber natürlich die hochspezialisierten IT-Leute, die sind heute gesuchter.
Sie haben jetzt diesen Professional-Bereich beschrieben. Wenn man an Miele denkt in der Bevölkerung, denkt man ja natürlich vor allem an die klassische Spülmaschine und Waschmaschine. Welche Aussichten gibt es denn aus Ihrer Sicht, dass auch dieser Markt auch in Deutschland noch wieder wachsen könnte oder wieder in Schwung kommen könnte?
Ja, ja. Also ich schaue mir das Ganze ja auch immer sehr langfristig an und langfristig wird der auch wieder wachsen. Im Moment ist das Problem, dass wir nicht so viele Neubauten haben und deswegen natürlich weniger neue Küchen kommen, deswegen gibt's weniger Umzüge und so weiter und so fort. Das heißt, mit dem Corona-Effekt, dass die Leute in das eigene Haus investiert haben oder in die eigene Wohnung, haben wir im Moment gerade eine Phase, wo es ein bisschen schwächer ist. Aber das heißt ja nicht, dass gar nicht gekauft wird. Ich habe ja eben gesagt, wir wachsen weiterhin und das bedeutet schon, auch, dass es irgendwann wieder entsprechende Stückzahlzuwächse gibt im höheren Bereich. Plus, wir haben eben die Risikomischung über die Länder auch. Das ist ja nicht jedes Land gleich betroffen gewesen. Und anders als in Deutschland sind wir in vielen Ländern noch sehr unbekannt und können da eben auch noch wachsen, dadurch, dass wir eben die Kunden mehr an uns binden, eine breitere Kundenschicht ansprechen.
Das heißt, Sie sind auch stark, wenn man jetzt nochmal auf den deutschen Markt deutschen Markt kurz bleibt, Sie sind stark abhängig auch von der Baukonjunktur, auf die wir ja eigentlich alle seit Jahren warten, dass das wieder in Gang kommt. Sehen Sie denn da so ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels?
Absolut. Wenn man sich gerade die letzten Zahlen anschaut, langsam gehen die Baugenehmigungen wieder nach oben. Das ist gut. Das ist übrigens fast auch weltweit so. Also das springt wieder an. Und dadurch, dass wir ja auf dem Planeten immer noch wachsen als Menschheit, ist es klar, wir brauchen mehr Wohnraum. Plus nach einer gewissen Zeit muss man ja auch renovieren, weil natürlich ein Haus irgendwann auch mal sozusagen verbraucht ist, auch wenn es eigentlich eine Immobilie ist. Aber da muss man wieder investieren. Und das merken wir schon.
Wie deutlich spiegelt sich sowas im Umsatz wieder? Ich glaube, die Rechnung ist ja so ein bisschen, da wird eine Wohnung frei, dann eine neue bezogen. Und das heißt dann eigentlich fürs Unternehmen potenziell zwei Maschinen.
Also man sagt normalerweise, mit einem neuen Haus sind so 2-3 Küchen, die kommen. Ein bisschen unterschiedlich von der Ausstattung. Aber natürlich der in das Haus zieht, hat vorher in der Wohnung gewohnt, nimmt vielleicht seine Küche mit, vielleicht auch eine neue Küche. Und dann gibt's immer eine gewisse Anzahl an Geräten, die dann auch neu kommen. Und das ist natürlich gut für den Umsatz, ganz klar. Nicht nur für uns, auch für die Küchenmöbelhersteller.
Jetzt haben wir ja von der Bundesregierung dieses Infrastrukturprogramm, auf das ein Großteil der Wirtschaft auch gehofft hat. Man hat das Gefühl, so diese anfängliche Euphorie, die damit verbunden war, ist so ein bisschen verflogen. Geht Ihnen das auch so?
Ach, ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem in Deutschland. Wir haben Umsetzungsthema. Wir müssen jetzt schneller an die Themen rangehen.
Den Satz habe ich schon ganz oft gehört.
Ja, es gibt halt sehr viele Dinge, wo man sich fragt, wann machen wir das so? Mein Lieblingsbeispiel ist immer ein sehr simples, die EU-Entsenderichtlinie. A1-Bescheinigung. Wenn wir ins Ausland fahren, brauchen wir eine A1-Bescheinigung für jede Reise. Und mal praktisch gesagt, wenn ich einen Servicetechniker in Deutschland habe, der in Holland einen Auftrag erledigen könnte, geht das heute nicht, weil er die A1-Bescheinigung beantragen muss. Das dauert so 1-2 Tage und dann könnte er erst rüberfahren. Bis dahin haben wir das in Holland auch schon wieder erledigt. Also es gibt viele Dinge, die wirklich bürokratisch sind, die uns hindern. Und da könnte man tatsächlich schneller werden, nicht nur digitaler, sondern auch in der Umsetzung deutlich schneller.
Ist das was, was Sie auch versuchen zur Sprache zu bringen?
Das tue ich an allen möglichen Ecken und Enden. Ich habe es gerade hier getan.
Gut, jetzt bin ich ja nicht in der Entscheidungsfunktion sozusagen, dass ich daran was ändern könnte. Zumindest nicht, dass mir das bewusst ist. Also an Stellen, an denen sozusagen auch Leute sitzen, die in der Lage wären.
Ja, natürlich, klar. Also immer auch, wenn ich mit Politikern spreche, bringe ich die Beispiele an. Das ist ja jetzt ein sehr simples Beispiel, aber es gibt viele, viele Beispiele, wo wir relativ komplizierte Regulatorik haben und da wirklich abspecken könnten, aber auch digitaler werden könnten. Deswegen beispielsweise die 50 Punkte von Herrn Wildberger, die er gerade genannt hat, digitaler zu werden. Auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Das darf dann natürlich nicht nur so ein Papier bleiben, sondern da muss ja auch was passieren.
Nein, es muss eine richtige Umsetzung dann auch erfolgen. Also wir können deutlich besser sein, ja. Mhm.
Wir haben über Wachstum gesprochen. Wachstum muss ja nicht nur heißen, dass mit den bestehenden Produkten oder den herkömmlichen Produkten Umsatz generiert wird, sondern man kann ja auch in neue Produkte gehen. Was kann man da an Innovation betreiben in einem Unternehmen wie Miele?
Ja, also 2-3 Beispiele. Wir haben 2024 uns in einem Joint Venture mit einem Schweizer Mitbewerber zusammengetan in der Medizintechnik. Wir selber waren schon großer Anbieter für Reinigungs- und Desinfektionsautomaten. Und dann ist ein Schweizer auf uns zugekommen, mit dem haben wir uns zusammengetan. Das ist jetzt tatsächlich eine Produktlinienausweitung auch, Stichwort Pharmaindustrie. Wir bedienen jetzt auch Life Sciences. Das ist ein kleiner Bereich, aber mit großen Wachstumschancen. Wir haben aber auch Produktlinien, wie beispielsweise jetzt die Outdoor-Küche. Wir haben vor 5 Jahren uns an einem Start-up beteiligt und übernehmen jetzt die Outdoor-Küche in das Miele-Programm, haben daran deutlich weitergearbeitet. Und das ist etwas, was wir vorher nicht angeboten haben. Also Produkte, wo wir vielleicht die Handelsstrukturen kennen. In manchen Ländern kennen wir sie gut, in manchen Ländern werden aber Outdoor-Küchen zum Beispiel über ganz andere Handelsstrukturen vertrieben. Können das wir ist auch ganz, etwas, wie man weitermachen kann.
Ja. Entschuldigen Sie bitte, können wir mal ganz kurz klären, was das ist, eine Outdoor-Küche? Also ich stelle dann sozusagen auf meine Terrasse, stelle ich dann nicht nur den Grill, sondern genau. Da kommt dann alles andere auch dazu und
genau,
ich kann
richtig.
Draußen kochen sozusagen.
Genau.
Also so eine Klimawandelküche
sozusagen. Ja, ja, also es ist tatsächlich so, es ist nicht nur der Gasgrill und da betone ich immer der intelligente Gasgrill. Wir haben ein paar Features da drin, die wirklich sehr cool sind, wie beispielsweise die Überwachung des Gasbehälters. Der meldet sich also auch, wenn sozusagen das Gas leer wird, aber schon vorher natürlich. Wir können die Stellen inzwischen sehr gut kontrollieren, haben elektronisch gesteuerte Ventile. Das wird im nächsten Jahr kommen. Das ist sehr, sehr spannend. Aber es ist nicht nur der Gasgrill selber, sondern auch das, was man alles dazu braucht. Weil man kennt das ja selber, wenn man draußen grillt. Man hat dann immer auch Abstellfläche, die man braucht für ein paar Sachen. Man kann aber auch eine Spüle und einen Kühlschrank dazu kaufen, je nachdem, wie groß man das möchte, wie groß der eigene Balkon, Garten oder sonst was auch ist. Und natürlich haben wir einige Länder, wo Outdoor-Küchen sehr, sehr populär sind. Unsere Kollegen in Australien warten sehnsüchtig drauf. Die Amerikaner warten sehnsüchtig drauf. Also das sind auch spannende Erweiterungen.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob es für sowas eine relevante Nachfrage gibt.
Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Also wir haben uns natürlich vorher den Weltmarkt auch angeschaut. Und das ist übrigens einer der Gründe gewesen, auch warum wir uns mit dem Startup zusammengetan haben. Die haben ein gutes Produkt gehabt, aber natürlich nicht die Internationalisierungskompetenz, die wir haben. Wir haben schon bestehende Strukturen in den Ländern. Und dann haben wir eben geschaut, was wäre in einem zweiten Schritt. Erstmal machen wir Dach, das ist viel wichtiger, das richtig hinzukriegen. Aber dann natürlich in einem zweiten Schritt auch Exportmärkte wie zum Beispiel Australien, USA. Und da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die draußen grillen und auch sehr viel Geld draußen ausgeben.
Und diese Küchen sind dann regensicher? Also wenn es regnet, dann tut ihnen das auch nichts, diesen Geräten?
Ja, genau. Also die können im Regen stehen bleiben. Im Winter sollte man sie schon abdecken. Da gibt es auch die entsprechenden Abdeckungen dafür. Aber es gibt ja manche Klimazonen, da gibt es keinen richtigen Winter. Stichwort Singapur und so weiter und so fort. Da können sie einfach draußen stehen lassen, ja.
Was findet denn im klassischen Produktbereich eine Innovation statt? Bei Waschmaschinen, Spülmaschinen, kann man da noch viel neu machen oder geht es da sozusagen einfach nur darum, dass es so gut bleibt, wie man sich das wünscht?
Nee, ich glaube, man kann deutlich mehr machen. Wir werden das jetzt auch wieder auf den nächsten Messen wieder zeigen. Aber jetzt auf der letzten IFA haben wir beispielsweise unseren M-Sense Cooktop gezeigt. Also einen Topf, der mit dem Kochfeld kommuniziert und einen wirklichen klassischen Customer-Painpoint löst, nämlich wenn ich Spaghetti koche, dass sie dann nicht überkochen. Der regelt jeweils nach, wie viel Energie nachgeschoben werden muss und wenn es anfängt zu blubbern, dann reduziert er die Energie. Und das Spannende ist, das kann ich mit Deckel drauf oder Deckel runter machen. Deckel drauf ist übrigens nochmal energiesparender, hilft also sogar auch noch der Umwelt, Klammer auf, und dem Geldbeutel, Klammer zu. Das sind so Dinge, wie ich glaube, man kann immer noch weiter Use Cases finden und dem Kunden genau sozusagen auf die Finger schauen, was stört ihn denn wo. Und ich krieg, ja, nicht jeden Tag, aber viele Briefe von Kunden, die sagen, das funktioniert noch nicht so oder das wäre eine gute Idee, wenn sie das mal machen. Und da sind manchmal sehr gute Ideen dabei.
Bei uns zu Hause ist es immer das Kartoffelwasser, das irgendwann überkocht. Das passiert leider viel zu häufig und da muss immer irgendjemand die Herdplatte sauber machen.
Genau, danach. Genau.
Das ist total nachvollziehbar. Gibt es denn, also es wird ja wahnsinnig viel ausprobiert, gerade in diesem Hausbereich. Wir haben Kühlschränke gehabt, die dann irgendwie selbsttätig Bestellungen aufgeben, wo ich mich wirklich immer gefragt habe, wer braucht sowas, wer macht sowas? Haben Sie auch schon so Sackgassen gehabt, wo Sie das Gefühl hatten, okay, wir hatten eine tolle Idee, das gefällt uns allen, aber boah, nee,
ja, natürlich. Funktioniert nicht. Also ich glaube, Innovation gibt's nicht, ohne dass man auch in eine Sackgasse geht. Ich kann mich selber erinnern, wir sind ja die Erfinder der Geschirrspülschublade 1987 und ich weiß nicht, die wievielte Generation das war, aber es gab ein Update, Kollegen in Bielefeld und ich wollte die unbedingt zu Hause auch probieren. Hab gesagt, also wenn ihr einen Prototypen habt, ich hätte gerne auch einen. Wir hatten 10 STL-Muster, also Prototypen. Und ich kann mich noch genau dran erinnern, an dem Tag, als sie installiert wurde, kam ich abends nach Hause und meine Frau hat gesagt, die kannst du gleich wieder mitnehmen. Salatbesteck passt nicht rein, Rührbesen passt nicht rein, das passt nicht rein.
Den Praxistest nicht überlegen.
Genau. Und es ist sehr spannend. Der Kollege, der das designt hat, hat sich sehr stark um Trocknung gekümmert und das Normbesteck der Stiftung Warentest genommen. Und das trocknet auch wirklich super. Aber die Leute tun eben ganz andere Dinge auch in die Geschirrspülmaschine rein. Und darüber muss man sich auch Gedanken machen. Und dann haben wir eben schnell eine Liste gemacht, was muss denn noch reinpassen. Und die nächste Version war gleich schon wieder ein großer Hit. Insofern, klar, man rennt immer wieder in eine Sackgasse rein. Und ich würde auch sagen, wenn wir nicht in eine Sackgasse reinrennen würden, haben wir nicht genug überlegt.
Wie läuft das bei Ihnen ab? Also wo findet diese Innovation statt? Der Eindruck, den die Investitionen, die Sie jetzt machen, vermitteln, ist so ein bisschen, das ist etwas, was sich dann auf Deutschland konzentriert, sozusagen dieser ganze innovative Bereich. Und die Produktion wird nach und nach ausgelagert?
Nee. Also tatsächlich, wir haben Kompetenzwerke, zum Beispiel Waschen ist hier Gütersloh, Geschirrspülen ist Bielefeld und so weiter. Aber als erstes ist, dass wir die Kunden fragen, was sind denn gerade die großen Probleme, die Pain Points, was gefällt ihnen nicht und so weiter. Und das ist natürlich weltweit. Die Kollegen in Asien haben mit den Stäbchen eine andere Herausforderung als wir zum Beispiel mit unserer Gabel. Unsere Besteckschublade muss aber beides abdecken können. So, und dann gucken wir uns natürlich an, was sind die Dinge, die vielleicht uns selber auch noch eingefallen sind. Dann gibt's immer wieder Lieferanten, die auch mit neuen Dingen kommen, neue Materialien, neue Verfahren und so weiter. Und das sammeln wir wieder und gehen dann ans System und überlegen, wie können wir dafür eine Lösung finden. Und dann hat man natürlich selber auch immer noch mal ein paar Ideen, wo man sagt, das wäre doch ganz cool, wenn man das machen würde. Und dann gehen wir mit Prototypen in Versuchshaushalte. Wir haben so circa 200 Versuchshaushalte und sammeln da dann das Feedback ein. Das ist immer das Interessanteste, was wirklich klappt oder was gar nicht klappt, was mal eine gute Idee eines Ingenieurs war. Oder manchmal werden Dinge auch anders verwendet, als wir das denken. Und dann sagen wir, gute Idee, haben wir ganz anders gedacht, aber in die Richtung müssen wir anders optimieren. Sehr spannend.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Ganz viele. Mir fallen gerade aktuelle Beispiele ein, die kann ich jetzt alle nicht nennen.
Okay.
Aber zum Beispiel auch das, was wir hatten mit dem Kochgeschirr, das jetzt nicht mehr überkocht. Das ist auch etwas, das jemand mal gesagt hat, wir haben ja schon mit unserem Temp-Control-Sensor 2015 die Möglichkeit gehabt, Topfbodentemperaturen zu messen. Was ist denn eigentlich das größte Problem im Haushalt? Und wenn man unsere Versuchshaushalte fragt, gab es viele, viele Rückmeldungen. Aber eins war zum Beispiel Überkochen. Und daraufhin haben wir uns überlegt, okay, wie schaffen wir das dann eigentlich, die Energie zu regulieren? Wie identifizieren wir die Position des Topfs und wie viel Energie schieben wir dann nach? Das sind so ganz klassische Probleme, auf die man kommt, wenn man dem Kunden einfach zusieht.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Märkte kommen. Wir haben eingangs sehr viel über den deutschen Markt gesprochen.
Ja.
Sie haben einen großen Wert darauf gelegt, dass natürlich Miele ein international tätiges Unternehmen ist und viele Märkte auch tatsächlich noch gar nicht erschlossen sind.
Ja, richtig.
Welche sind das zum Beispiel?
Zweitgrößte Markt für uns ist USA. Sind wir deutlich unterrepräsentiert. Da können wir noch wachsen, auf jeden Fall. Dann beispielsweise Australien ist ein großer Markt für uns. Aber auch die osteuropäischen Märkte, wenn ich jetzt an Polen, an Tschechien denke, da haben wir auch noch Potenzial. Und dann natürlich generell gibt es Märkte wie Brasilien, da haben wir erst vor ein paar Jahren angefangen. Das ist ein Mini-Umsatz im Moment. Aber irgendwann muss man ja mal anfangen, um wachsen zu können. Insofern habe ich da die Hoffnung, dass wir da auch weiter wachsen können.
Sie haben USA erwähnt. Jetzt haben wir ja mit den USA gerade so ein kleines Handelsproblem, wo wir das Gefühl haben, jeden Monat gelten andere Zollsätze. Sie haben, ich glaube, schon bevor das Ganze losging, eine eigene Produktion in den USA aufgebaut, die aber ja nicht alle Produkte betrifft. Das heißt, Sie müssen ja noch eine ganze Menge auch exportieren und fallen damit unter dieses Zollregime.
Ja, genau, richtig.
Macht Ihnen das Sorgen?
Jein. Also erstmal, was wichtig ist, unser Werk in Alabama haben wir geplant, bevor Donald Trump an die Regierung kam. Und das war immer so, dass wir schon spezielle Produkte für die Amerikaner designt und gebaut haben, hier in unserem Werk in Oelde. Und es war klar, ab einer bestimmten Stückzahl lohnt es sich nicht so viel, ich sag mal, Luft rüber zu schippern, weil das große Geräte sind. Das sind 30 Zoll Backöfen, Doppelbacköfen.
Wo ein Truthahn reinpasst.
Wo ein Truthahn reinpasst, genau, richtig. Das ist für die Amerikaner wichtig. Und der Absatz in Europa ist praktisch nicht gegeben. Das heißt, wir haben immer gesagt, Irgendwann geht das in die USA rüber und irgendwann ist die Stückzahl erreicht worden. Da haben wir gesagt, so, jetzt kümmern wir uns drum, dass wir dorthin verlagern. Und das macht auch Sinn aufgrund der Logistikkosten und ich bin auch näher am Kunden dran. Das ist auch eine wichtige Funktion, die wir da haben. So, jetzt zurück zu den Zöllen. Ich habe deswegen Jein gesagt, weil A, ich glaube, die internationalen Lieferketten sind so, dass wir gar nicht genau abschätzen können, was auch Mitbewerber woher kaufen und eventuell auch Steuern zahlen müssen. Also wir schauen uns das jetzt an, wie ist eigentlich das neue Preisniveau für welches Gerät und müssen entsprechend dann eben Preise anpassen. Das ist aber jetzt noch nicht so durchgeschlagen, dass wir genau wissen, wer welchen Preispunkt hat. Aber natürlich, Zölle sind jetzt erstmal preiserhöhend und damit inflationstreibend.
Das heißt aber, Sie tappen da tatsächlich auch noch so ein bisschen im Dunkeln,
was da ist? Nö, wir monitoren das ja. Wir wissen ja, was unsere Händler uns auch sagen und haben entsprechend schon reagiert und auch Schritte angekündigt. Also die Händler wissen das alles schon.
Herr Miele, wir kommen so langsam zum Schluss dieses Podcasts. Mhm. Ich muss am Schluss jetzt noch meine Schwiegermutter ins Spiel bringen, mit der ich vor diesem Gespräch gesprochen habe. Sie hat eine Spülmaschine bei sich zu Hause stehen, die sie von ihrer Tante übernommen hat aus Wuppertal, die seit über 30 Jahren läuft und mit der sie sehr zufrieden ist. Sie hat aber auch gesagt, sowas wird heute nicht mehr gebaut. Stimmt das?
Ja, weil die nicht so energieeffizient ist, wie sie sein könnte.
Jetzt haben sie einen guten Weg daraus gefunden. Es geht da darum, ob die Frage, werden noch Maschinen gebaut, die so eine Haltbarkeit haben?
Absolut. Also wir testen unsere Haushaltsgeräte auf eine Lebensdauer von 20 Jahren und die Tests haben wir auch in den letzten Jahren nicht verändert, auch vor 10 Jahren oder 20 Jahren nicht verändert. Das machen wir nach wie vor. Die Geräte sind heute anders ausgelegt. Ich kann mich erinnern, dass ein Händler mich angesprochen hat in der Corona-Krise. Da gab es dann ja auch Chip-Probleme, Lieferketten und sagte so, ja, dann geht doch zurück zu den alten Geräten. Da sage ich, das geht gar nicht mehr. Mit den Energieanforderungen, die wir heute haben, sprich Wasser, Strom, da brauche ich wirklich auch die schnellen Chips, die es mir erlauben, gezielt in den Prozess einzugreifen, das Verfahren so zu regeln, dass wir wirklich weniger Wasser und weniger Strom verbrauchen. Deswegen sehen die Geräte heute etwas anders aus, aber von der Haltbarkeit sind die Miele-Geräte die gleichen, sozusagen 20 Jahre, die wir auch vor vielen anderen Jahren schon gesagt haben.
Das heißt, die Elektronik macht die Geräte nicht störungsanfälliger, weil das wäre das, was meine Schwiegermutter sofort sagen würde.
Ja, also Elektronik ist ein Thema, klar, immer, aber sie macht sie nicht störungsanfälliger. Ich schaue mir die Qualitätszahlen immer an und das ist nicht das Thema, nein.
Okay, dann werden wir das beobachten.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und uns in 30 Jahren nochmal sprechen.
Also 30 Jahre ist tatsächlich außergewöhnlich. Da hat Ihre Schwiegermutter die Maschine aber auch gut gepflegt, muss man sagen.
Okay, ganz herzlichen Dank.
Grüße gehen an Ihre Schwiegermutter.
Ganz herzlichen Dank, Markus Miele.
Herzlichen Dank, Herr Kreimeier.
Wer nach diesem Gespräch Lust auf ein noch ausführlicheres Interview mit Markus Miele hat, dem lege ich unsere neue Kapitalausgabe ans Herz. Da haben Sie das alles in gedruckter Form vorliegen. Die Kapitalausgabe liegt ab Samstag, den 13. Dezember, am Kiosk. Den redaktionellen Schnitt für diese Folge hat wieder Lucille Garnier übernommen und die Schlussproduktion hat sich Andolin Sonnenliebevoll gekümmert. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich. Bleiben Sie zuverlässig und seien Sie gerne wieder dabei, wenn der nächste Kapital-Wirtschafts-Podcast erscheint, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Bis dahin wünsche ich, Nils Kreimeier, alles Gute und sage Tschüss.
Kapital, der Wirtschaftspodcast.